SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Katja Burg, schönen guten Tag.
Together we will fight, fight, fight and win, win, win.
I've been waiting 4 years for this.
So Pennsylvania, I'm here to ask for your vote. I'm here to ask for your vote. Ours is a fight for the future.
Trump ruft, wir werden kämpfen und gewinnen, und Harris dagegen, unser ist der Kampf für die Freiheit. Die letzten Auftritte der Kandidaten in den sogenannten Swing States, unter anderem in Pennsylvania, haben gezeigt, unterschiedlicher können Ziele nicht sein, auch wenn der Tonfall ähnlich pathetisch ist. Aber kein US-Wahlkampf ohne Pathos. Und diese Wahl ist ja auch besonders. Jetzt, heute Mittag, sind die ersten Bürgerinnen und Bürger in den Vereinigten Staaten bereits zur Wahl gegangen. Die Auszählung wird eine Weile dauern, denn am Ende entscheiden vielleicht nur wenige Stimmen. Das zeigt auch der kleine Ort Dixville Notch in New Hampshire mit seinen 6 registrierten Wählern. Dort bekamen Harris und Trump je 3 Stimmen. Bei der letzten Wahl hatte Biden mit 6 Stimmen gewonnen. Das zeigt vielleicht das kleine Bild im Großen, aber noch, wie gesagt, wissen wir das nicht. Beobachtet man die politische Landschaft, könnte es einem so vorkommen, als hielten alle ein wenig die Luft an, bis der Ausgang der Wahl klar ist und das Machtvakuum wieder gefüllt. Auch das politische Berlin weiß nicht so genau, wie es sich vorbereiten soll. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel beschreibt es so.
Der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung hat das mal so beschrieben, dass man versucht hat, möglichst viele Mosaiksteinchen zusammenzusammeln. Das Problem ist, man hat trotzdem kein Gesamtbild, weil es einfach schwierig ist, Trump dazuzufügen. Er ist und bleibt einfach unberechenbar. Das heißt, man weiß nicht, welche Verträge er aufkündigen wird. Ob er zum Beispiel wieder aus dem Klimaabkommen austritt. Ob er wirklich, wie angekündigt, gleich mal direkt Strafzölle verhängen wird. Und was er denn meint, wenn er sagt, er könne den Krieg Russlands gegen die Ukraine in einem Tag beenden.
Die meisten Politikerinnen und Politiker in Deutschland scheinen sich einen Sieg der Demokraten zu wünschen. Im ARD-Morgenmagazin sagte dazu der CSU-Politiker Ulrich, der auch Mitglied in der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe ist.
Letztlich gibt es aber ein paar Hinweise, die schon eine gewisse Richtung andeuten. Nämlich zum einen der erstaunliche Befund, dass bei diesem sogenannten Early Voting wesentlich mehr Frauen sich beteiligt haben, auch bei den Briefwahlen, als in den letzten Wahlen. Und dass eine neue, sehr profunde Umfrage aus dem Institut Stelzer plötzlich Iowa, ein Staat, den die Republikaner zuletzt gewonnen haben, als möglichen Gewinn für Kamala Harris angesehen haben. Was zeigt, dass gerade diese Themen Abtreibung, Umgang mit dem politischen Gegner, Stil in der Politik vielleicht eine größere Rolle spielen könnte, als wir uns das gedacht haben.
Ob diese Analyse Bestand hat, wir werden warten müssen. Das mit dem Warten gilt auch für das andere große Nachrichtenthema in dieser Woche. Denn der Blick auf die US-Wahlen soll nicht davon ablenken, dass Deutschland in einer Regierungskrise steckt, die bald gelöst werden muss. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind im Kanzleramt zusammengekommen. Es geht darum, eine gemeinsame Linie in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik zu finden. Nicht einfach mit einer FDP, die Ende vergangener Woche Vorschläge gemacht hat, die teilweise dem Koalitionsvertrag widersprechen. Der Grünen-Politiker Habeck hat bereits einen Kompromissvorschlag gemacht. Tim Aßmann, Berlin-Korrespondent, berichtet.
Mit seinem Vorschlag, einen Teil der frei gewordenen Intel-Fördermilliarden für den Bundeshaushalt freizugeben, sei Wirtschaftsminister Robert Habeck auf die Koalitionspartner zugegangen, erklärte Dröge. Der US-Konzern Intel hatte den geplanten Bau eines Werks in Magdeburg verschoben. Dadurch werden alleine im nächsten Jahr 4 Milliarden Euro an Fördergeldern frei. Grünen-Politikerin Dröge betonte nun, einen Einigungsvorschlag, wie Habeck ihn jetzt gemacht habe, hätte sie eigentlich von einem seriösen Finanzminister erwartet, also von FDP-Chef Lindner.
Die bundespolitische Lage bleibt also erst einmal unaufgeräumt. Morgen gibt es ein größeres Treffen, der Koalitionsausschuss tagt. Danach sehen Bürgerinnen und Bürger vielleicht klarer, was als nächstes passiert in Deutschland und wie die Krise bewältigt wird. Bei so viel hätte, könnte, sollte und den entsprechenden politischen Unsicherheiten sowohl in den USA als auch in Deutschland ist es fast schon erfreulich, die Fakten vermelden zu dürfen, die die Bundesanwaltschaft am Vormittag geschaffen hat. Sie hat mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Vereinigung festnehmen lassen. 8 Männer, die verdächtigt werden, unter dem Namen Sächsische Separatisten eine Terrorgruppe gebildet zu haben. Michael Götschenberg mit den Einzelheiten.
Die Mitgliederverbände eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Gruppe soll davon ausgegangen sein, dass ein Kollaps in Deutschland bevorstehe und Vorbereitungen für einen Tag X getroffen haben. Der Plan sei demnach gewesen, mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und andernorts in Ostdeutschland zu erobern. Zur Vorbereitung sollen die Mitglieder paramilitärische Trainings, Häuserkampf, den Umgang mit Schusswaffen sowie Nacht- und Gewaltmärsche trainiert haben. Die Festgenommenen sollen heute dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft zu entscheiden hat.
Fokus Südwest.
Bus- und Bahnfahren ist ohnehin schon meist kein Spaß mit den vielen Verspätungen und Ausfällen. Leider wird sich das in den nächsten Tagen eher noch verschärfen, denn die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks bei Bussen und Bahnen in Teilen von Baden-Württemberg angekündigt für morgen und jetzt mitgeteilt, das gelte auch für übermorgen. Betroffen seien Strecken im Rhein-Neckar-Gebiet in Karlsruhe, Südbaden, Vilsnecker-Alb, Ulm, Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken. In der Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag gibt es bislang keine Einigung zwischen den Arbeitgebern und der Gewerkschaft. Der Schiffsführer der Autofähre Friedrichshafen-Romanshorn am Bodensee ist am Wochenende von einem Laserpointer geblendet worden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. SWR-Reporterin Tina Löschner.
Das ist kein Streich, sondern eine Straftat, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei dem SWR. Die Autofähre sei am Samstagabend kurz vor der Einfahrt in den Hafen von Friedrichshafen gewesen, als der Schiffsführer von einem grünen Laserpointer geblendet wurde aus Richtung des Stadtgartens. Und zwar zweimal hintereinander, gegen 18 und gegen 20 Uhr. Der Schiffsführer habe sich wegdrehen und so einen direkten Augenkontakt mit den Laserstrahlen vermeiden können. Sie können die Netzhaut schädigen, auch hätte es zu einem Unfall kommen können. Die Polizei sucht Zeugen.
In Rheinland-Pfalz fehlen, wie andernorts auch, Fachkräfte. Deshalb setzt sich die Handwerkskammer Rhein-Hessen dafür ein, dass es einfacher wird, diese Arbeitskräfte auch aus dem Ausland zu holen und zu integrieren. Um das zu erreichen, hat man dort einen entsprechenden Aufruf an die Politik gestartet. Beteiligt sind außerdem die Industrie- und Handelskammer, die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Mainz. Die Handwerksbetriebe der Region litten unter einem erheblichen Mangel an gut Ausgebildeten, klagt der Präsident der Handwerkskammer Rheinhessen, Hans-Jörg Friese.
Die Generation XYZ ist zu klein, ich kann das nicht mehr aufholen und gehen auch in andere Berufsrichtungen. Also auf den Hochschulen sind ganz viele junge Menschen, die vielleicht in den Handwerksberufen oder in der dualen Ausbildung allgemein einen besseren Platz finden würden. Somit müssen wir eben darauf zurückgreifen, dass wir junge Menschen oder auch Fachkräfte aus dem Ausland holen. Ich war deswegen letztes Jahr in Ruanda. Da haben wir auch einen Vertrag abgeschlossen. Und jetzt stehen 400 junge Menschen da unten bereit, hier eine Ausbildung zu machen.
Die ausländischen Fachkräfte sollten schnell in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden können, so Friese. Dazu müsse auch Bürokratie abgebaut werden. Im Limburger Dom wird heute der frühere Bischof Franz Kamphaus beigesetzt. Er war vergangene Woche im Alter von 92 Jahren verstorben. Anne-Kathrin Hochstrat.
Das Requiem beginnt um 14 Uhr im Dom. Vorher gibt es Gelegenheit zum stillen Abschied vor dem Sarg. Das Bistum rechnet mit vielen Besucherinnen und Besuchern, darunter unter anderem Bischöfe aus verschiedenen Bistümern, der Limburger Bürgermeister Hahn und Landrat Köberle. Der Gottesdienst wird auf dem Domplatz, in die Stadtkirche und ins Internet übertragen. Während des Gottesdienstes wird der Sarg in der Bischofsgruft des Doms beigesetzt. Franz Kamphaus war von 1982 bis 2007 Bischof von Limburg.
Die gute Nachricht.
Doch, die gibt es, auch wenn man es nicht so recht glauben mag in dieser Woche wichtiger politischer Entscheidungen und insgesamt krisenhafter Entwicklungen überall auf der Welt. Deutschland ist wieder auf Glückskurs, das sagt der Glücksatlas, der heute herausgekommen ist und maßgeblich, das wollen wir hier nicht verschweigen, von der Süddeutschen Klassenlotterie unterstützt wird. Der wissenschaftliche Leiter der Studie Bernd Raffelhüschen, seines Zeichens Wirtschaftsprofessor an der Uni Freiburg, sagt, Zitat, wir haben die Corona-Folgen weitgehend überwunden und auch die Auswirkungen der Inflation gehören der Vergangenheit an. Die meisten Menschen in Deutschland waren zwar vor der Pandemie zufriedener, aber der Trend geht nach oben, immerhin. Der Südwesten ist unterschiedlich glücklich. Rheinland-Pfalz liegt auf Platz 5 und hat sich von allen Bundesländern am meisten verbessert. Baden-Württemberg ist auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, auf Platz 6, gilt allerdings als sogenannter Underperformer. Denn angesichts objektiver Indikatoren wie Einkommen und Umweltqualität sollte Baden-Württemberg eigentlich zu den Bundesländern mit den glücklichsten Menschen zählen. Woran das liegt, wissen die Studienmacher auch nicht so genau, vielleicht eine Einstellungssache. Das Sprichwort nicht geschimpft ist genug gelobt, gilt im Bundesland der Schaffer, Häusle und Autobauer ja in besonderem Maße. Wir rufen trotzdem glücklich hinterher. Gute Nachricht bleibt gute Nachricht.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.